Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zum letzten Mal aus der Olympiahauptstadt Mailand zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 18. Februar 2026. Ich genieße diesen Kurzabstecher zu den Olympischen Spielen in vollen Zügen. Und ich habe als Sportjournalist gar nicht so sehr wahrgenommen oder nicht bewusst wahrgenommen, was eigentlich die Bedeutung und was das Positive an diesen Sportanlässen ist, dass sie nämlich friedlich verlaufen, dass sie die Leute zusammenbringen. Ich rede jetzt nicht von Hooligan-Zusammenrottungen im Fußball, ich rede jetzt von Olympischen Spielen, die sich durch eine besondere Fröhlichkeit auszeichnen. Ausnahmen mögen auch da die Regel bestätigen. Und diese friedliche Begegnung ist sehr, sehr wichtig, dass man eben realisieren und erfahren kann, dass in jedem Menschen, auch dem aus einem Land, das einem vielleicht nicht so gefällt, am Ende ein Mensch steckt. Die menschliche Wahrheit und auch die Freiheit der Leistung, die Freiheit des Wettbewerbs, der Fairness-Gedanke, das sind ganz wichtige elementare Errungenschaften und die fallen einem heute hier besonders auf, weil sie eben in der politischen Welt da draußen zusehends unter die Räder geraten. Ja, die Olympischen Spiele werden ihrem olympischen Ideal der Friedenserzwingung nicht gerecht. Aber es gibt Sanktionen, es gibt Ausschlussverfahren, die Russen sind nicht dabei. Aber auch hier Lichtblicke, denn das Leben, die Sportler finden einen Weg. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass sich viele Russen einfach in anderen Ländern haben einbürgern lassen. Auffällig viele russisch klingende Namen waren da im Eiskunstlauf-Wettbewerb zu erkennen. Und ich weiß zumindest in einem Fall, nämlich Deutschland, Bronzemedaillengewinner, da hat sich ja der russische männliche Part des Bronzepaars, der hat sich ja erst vor kurzem einen deutschen Pass gesichert, während sonst ja die Russen ausgegrenzt und mit Sanktionen belegt werden. Aber das ist doch schön, wie hier eben auch Kreativität Umwege, Fluchtwege und Umgehungsstraßen finden kann gegen diesen, ja eben Wahnsinn, diesen Unsinn der Politik und diese Minenfelder, die die Leute trennen. Aber auch das gehört zum Menschen. Kriege und Konflikte hat es immer gegeben. Man muss einfach lernen, sie zu beenden, sie zu beschränken und auch entsprechend die geistigen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Und das ist das, was mich am meisten beelendet. Und jetzt springen wir in die Nachrichten. Das ist das, was mich an den deutschen Medien am meisten beelendet, dass dort nach wie vor sehr einflussreiche Zeitungen, allen voran eine Frankfurter Allgemeine, wie versessen darauf scheinen, Feindbilder zu erzeugen. Und diese Wahrnehmung Russlands und vor allem der aktuellen russischen Regierung als abgrundtief böse in den Hirnen der Leser zu zementieren. Ich verneine nicht, dass es in Russland große Missstände gibt, aber ich glaube mittlerweile auch nichts oder fast nichts mehr, was ich über Russland lese, denn diese Zeitungen und auch die Länder, in denen sie erscheinen, sind von ihren Regierungen her Kriegsparteien. Deshalb neigen sie, sind sie empfänglich für Propaganda. Deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass sie da ungefiltert Nachrichten berichten, sondern das ist zielgerichtete Information, die natürlich Ausfluss ist der bestimmten politischen Konfliktenergien, die in diesen Ländern am Wirken sind. Und die faire, die ehrliche und auch die sachliche Berichterstattung wird natürlich in der Europäischen Union auch dadurch erschüttert, dass erstens russische Quellen verboten sind. Sie dürfen keine russischen Zeitungen, russische Portale überhaupt lesen. Da herrscht die nackte Zensur. Und zweitens, noch verheerender, ist das außenpolitische Kriegsinstrument der Sanktionen mittlerweile angewendet sogar auf Leute, die in der EU leben. Das Beispiel des Schweizers Jacques Beau ist hier an erster Stelle zu nennen. Und dieses Instrument dient natürlich dazu, Andersdenkende einzuschüchtern, diese Narrative, diese offiziellen Erzählungen von Gut und Böse festzuzurren, festzuschreiben. Widerspruch ist nicht erlaubt. Wer es trotzdem tut, der läuft Gefahr, hart bestraft zu werden. Für mich ist das ein Rückfall ins Mittelalter und Ausdruck davon, dass eben die ganze Diskussion scheps ist, schief ist, im Schilf liegt, neben den Schuhen sozusagen ins Unterholz abgedriftet ist. Sie können doch Informationen nicht trauen, die in einem Klima zustande kommen, in dem Widerspruch und andere Informationen automatisch als Desinformation bestraft werden, wo gar keine Bereitschaft mehr da ist, eine bestimmte Debatte zu führen. Dann haben Sie nur noch Rechthaber, die einfach ihre Sicht einprügeln wollen, koste es, was es wolle. Und wenn man dann immer noch anderer Meinung ist, dann wirst du auch noch bestraft. Das heißt, dahinter steckt auch kein echtes Selbstbewusstsein, keine Überzeugung, sondern im Grunde nur die nackte Gewalt, die staatliche Macht. Und das ist es nicht. So geht's nicht, meine Damen und Herren. Und darum ist das Ganze nicht überzeugend. Und darum haben für mich viele dieser etablierten Verlagshäuser massiv schon während der Covid-Zeit, auch während der Klimadebatte im Migrationsbereich, aber jetzt vor allem auch mit dieser ganzen Russland-Geschichte, massiv an Glaubwürdigkeit verloren. Natürlich hat Russland auch Fehler gemacht, selbstverständlich, man soll das auch kritisieren. Russland ist eine Autokratie, ist ein autoritärer Staat mit einigen demokratischen Elementen, hat ja noch nie jemand behauptet, dass Russland in seiner Geschichte demokratisch regiert worden wäre. Aber vielleicht gibt es ja auch Gründe dafür. Möglicherweise funktionierte das gar nicht, wenn man es so machen würde wie in der Schweiz. Also ich will keinen Putin im Bundeshaus haben, der da alleine durchregiert. Aber ich möchte den Russen auch nicht unsere 7 Bundesräte zumuten, die ein ganz anderes Land mit einer anderen historischen Erfahrung steuern und lenken müssen. In der Schweiz regieren wir uns selber, aber in Russland haben sie andere Erfahrungen, in China, auch in Deutschland. Deutschland hat doch ganz andere politische Traditionen als die Schweiz. Wir haben zum Teil ähnliche Begriffe, wir reden von Demokratie, aber wir verstehen zum Teil etwas ganz anderes darunter. Und dieses Verständnis für die Vielfalt, auch für die zivilisatorische und kulturelle Vielfalt, die ist verloren gegangen. Und was auch verloren gegangen ist, was in den deutschen Zeitungen überhaupt nicht mehr vorkommt, ist die Realpolitik. Es ist alles nur noch Moralpolitik. Der Krieg ist nur dann zu akzeptieren, wenn dahinter eine Art moralischer Kreuzzug steht. Also wenn man sagen kann, jawohl, die Amerikaner haben jetzt einen bösen Diktator irgendwo weggepfeffert, dann ist das eine großartige Intervention. Wenn aber die Russen, wie sie sagen, aus ihrer eigenen sicherheitspolitischen Bedrohungsempfindung heraus einen Krieg in Notwehr, wie sie sagen, anzetteln oder eskalieren lassen, dann wird das in den schärfsten Worten verurteilt. Und ich glaube, der Realismus oder die realistische Betrachtung wäre, den Krieg, so schlimm wie er ist, als eine reale Möglichkeit zu betrachten. Und wenn es zu Kriegen kommt, und das ist nun einmal eine Möglichkeit des menschlichen Handelns, Konflikte hat es immer gegeben, ja, dann muss man sich eben bemühen, diese Konflikte möglichst bald und möglichst schnell zu beenden und nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Aber genau das machen die Medien. Und wenn ich jetzt hier die FAZ anschaue im Internet, dann ist die Hauptgeschichte da Nawalny, die Vergiftung des Oppositionellen in einem Gefängnis. Und das wird jetzt also mit drastischer Überzeugungskraft und mit auch durchaus polemischer Energie natürlich 1:1 der russischen Staatsführung in die Schuhe geschoben. Vielleicht ist das so, vielleicht ist das nicht so, vielleicht hat es hier auch andere Hintergründe. Wir wissen es nicht, die Unschuldsvermutung ist da gegenüber der Regierung sowieso außer Kraft gesetzt, wie gegenüber Russland insgesamt. Das gilt auch in allen Kriegsverbrechen, über die berichtet wird, dass es Kriegsverbrechen gibt in der Ukraine, ist unbestritten. Aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch vor Ort waren, und zwar neutral, Vertreter von Hilfswerken, die mir versichert haben, sogar in gedruckten Interviews, dass es auf beiden Seiten Kriegsverbrechen gibt, dass es kein Krieg gegen die Zivilbevölkerung sei, der dort geführt wird. Aber unsere Zeitungen berichten das Gegenteil. Aber können Sie diesen Zeitungen trauen, die auch dermaßen viel publizistische Druckerschwärze und Energie investiert haben in ein bestimmtes Ukraine-Narrativ? das ist eben zu viel verlangt. Und mit diesen Schlagzeilen dokumentieren die Zeitungen in Deutschland, dass sie in dem Sinn sehr präziser und enger Ausdruck von Empfindungen im deutschen Regierungsestablishment sind. Das ist nämlich dort die landläufige Meinung. Mit Russland darf man eigentlich gar nicht verhandeln. Russland, das sind die Bösen. Die Ukrainer müssen unterstützt werden. Man hofft auf einen militärischen Sieg, so unrealistisch das ist. Und weil man all diese Ziele verfolgt, müssen natürlich immer auch wieder Geschichten aufgekocht und aufgearbeitet werden, um eben die Leute davon zu überzeugen, dass diese Politik richtig ist. Das ist für mich nicht mehr Journalismus, sondern das ist für mich eigentlich obrigkeitlicher Verlautbarungsjournalismus, Verlautbarungspublizistik. Das ist sozusagen die Fortsetzung staatlicher Propaganda mit anderen Mitteln, um es etwas drastisch auszudrücken. Auf jeden Fall viel zu unkritisch gegenüber den eigenen Obrigkeiten, gegenüber den vorherrschenden Narrativen. Man kann von mir aus sehr kritisch sein. Natürlich muss man auch gegenüber Russland, aber bitte auch gegenüber der Ukraine, gegenüber diesem Präsidenten. Aber am kritischsten müssen doch Schweizer Zeitungen gegenüber den Schweizer Behörden sein und die Deutschen gegenüber den Deutschen. Aber da nehme ich viel zu wenig wahr, nicht nur in der Außenpolitik, auch in der Innenpolitik. Schauen Sie die ganze Berichterstattung über die AfD nach. Da werden alle Feindbilder, die gängigen, die landläufigen, die werden da nachgeplappert, überhaupt nicht hinterfragt. Und jeder, der mal ein bisschen ausschert, wird sofort aussortiert, der darf dann nicht mehr mitmachen, der wird nicht mehr in die entsprechenden Diskussionen einbezogen. Und diese Diskussionen werden dann eben zusehends zu Selbstgesprächen. Das also so etwas ein genereller Befund, den ich immer wieder bekomme, wenn ich da am Morgen durchblättere. Kommen wir zum erfreulichen Olympia 2026. Gold, Silber und Bronze für Deutschland im Zweierbob. Das ist eine unglaubliche Leistung. Anerkennung, Respekt, Gratulation. Wir Schweizer sind ja auch oder waren einmal eine Bob-Welt, eine Supermacht. Das ist ja ein relativ überschaubarer Kreis von Athleten. Aber noch ein toller, ein spannender Sport. Gratulation an Deutschland, dass das funktioniert. Und die Olympischen Spiele kennen auch ihre Kuriositäten. Mittlerweile hat es sich bis nach Deutschland herumgesprochen, dass eben die Knappheit der Kondome bzw. die Nachfrage nach Kondomen im Olympischen Dorf sehr hoch ist, und das wird jetzt da auch thematisiert. Es gibt viele interessante, auch episodische Geschichten zu Olympia, aber das würde zu weit führen und gehört nicht ins Profil unbedingt dieser Sendung, dem allem nachzugehen. Kanada will unabhängiger von den USA werden, ja. Das ist ja an sich auch nichts Schlechtes, dass man versucht, eben möglichst die nationalen Interessen nach vorne zu bringen, dass man sich nicht in falsche Abhängigkeiten begibt. Das sind genau Überlegungen, die man sich natürlich auch in Deutschland machen muss, gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, gegenüber Russland, gegenüber der Europäischen Union. Deutschland ist ein Land, ähnlich wie die Schweiz, das sich sehr weltoffen wirtschaftlich betätigen muss. Deutschland kann sich keine Feindschaften leisten. Diese ganze Blockpolitik, die da politisch gepredigt wird, dieses auch konservative Gutmenschentum, das in der Außenpolitik immer wieder anklingt, das sind die Neokonservativen, also das sind die, die sagen, jeder Krieg ist gerechtfertigt, wenn wir damit einen angeblich bösen Diktator beseitigen können, dann kommt es eben zu solchen Abenteuern wie in Libyen, dann fetzt man einen Gaddafi weg, hat nachher aber noch den viel größeren Trümmerhaufen. Das ist eben diese Gesinnungspolitik, die gibt es übrigens auch auf der konservativen Seite. Und jetzt erleben wir eben die Rückkehr der Realpolitik, der Interessenspolitik. Und da ist die Frage, haben Sie in Deutschland Politiker, die tatsächlich diese Fragen sachgerecht zu beantworten bereit sind, oder eben versteckt man sich da im wohlfeilen Moralismus, in diesen gutmenschlichen Selbstbeweihräucherungen, die sie am Ende dann auch sind. Gute Nachricht, Glyphosatstreit. Bayer-Chef spricht von einem wichtigen Meilenstein. Der Konzern schließt einen weiteren Milliardenvergleich und setzt darauf, damit auch weitere Glyphosatklagen aus der Welt zu schaffen. Ja, Bayer hat ja den US-Konzern Monsanto übernommen. Monsanto, auch eine ganz interessante Firma, die jahrelang am Pranger stand. Wir haben in der Weltwoche, aber auch schon in anderen Publikationen, wo ich tätig war, die andere Sicht gezeigt. Es gibt eben auch zu Monsanto eine andere Sicht, aber Bayer hat sich hier, soweit ich die Situation beurteilen kann, eine große Hypothek ins Haus geholt, Bayer, Leverkusen. Ich habe ja dort einen Vortrag gehalten, kürzlich. Die Chemie prägt natürlich diese Stadt. Bayer, die Erfinder von Aspirin und jetzt eben mit Monsanto. Ich hoffe, ich wünsche, dass es diesem großartigen Weltkonzern gelingt, die Probleme in den Griff zu bekommen. KI-Fake im ZDF-Heute-Journal, ein kritischer Blog, der das öffentlich-rechtliche Fernsehen unter die Lupe nimmt, hat aufgedeckt, dass in einer Tagesschau im Zusammenhang mit der Berichterstattung wieder über die Vereinigten Staaten, über Trump, Fake-Bilder, KI-Bilder benutzt worden sind, um ein bestimmtes, natürlich negatives Bild dieser Einwanderungspolitik zu zeichnen. Und das wird jetzt doch entschieden angegriffen, vor allem eine ZDF, diese Rundfunkanstalten, die sich immer wieder anheischig machen, die reine Wahrheit zu verkünden, die sind ja auch dabei, auf diesem neuen, bequemen und irrigen Kreuzzug gegen Fake News und Desinformation. Da schwingen sich jetzt auch Politiker auf an der Münchner Sicherheitskonferenz. Jens Stoltenberg, zukünftiger Direktor dieser Veranstaltung, jetzt noch Norwegens Finanzminister, ehemaliger NATO-Generalsekretär. Er hat den ungeheuerlichen Satz gesagt, wir Staaten müssen die Wahrheit schützen. Ich meine, so etwas, wenn Sie das im Iran hören, dann stört einen das nicht oder überrascht einen das nicht. Das ist eine Theokratie. Da glauben die Mullahs, die Wahrheit direkt vom Propheten eingeimpft bekommen zu haben. Aber dass bei uns die Politiker schon so reden, der Staat als Wahrheitsverwalter, als Wahrheitsgarant, dabei produziert die Politik ja unglaubliche Fake News. Darum sind Politiker auch im Ansehen knapp unter oder über den Journalisten anzusiedeln. Das sagt ja schon vieles, sagt vielleicht nicht alles, aber sagt vieles. Das sind die Anmaßungen und gerade diese Gutmenschen, und wir sehen es eben auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das sind ja die, die eben weil sie sich mit der guten Sache im Bunde wähnen, vor keinen Schummrigkeiten zurückschrecken. IFO-Chef Fust: Wer Steuern senken will, muss Abgaben senken. Die Regierung will die Einkommensteuer senken. IFO-Präsident Clemens Fust sieht dafür aktuell keinen Spielraum und erklärt im Interview, warum eine Mehrwertsteuererhöhung am Ende schwer vermeidbar sein könnte. Ja, das ist die fatale Logik. Und wenn liberale Ökonomen auch so reden, dann muss man sich nicht wundern, dass in Deutschland die Steuern und Abgaben immer erhöht werden. Richtig aber ist das Gegenteil. Liberale Parteien oder liberal-konservative Parteien haben dem Staat die Mittel zu entziehen. Nimm dem Staat das Geld weg und zwing die Politiker im neuen Rahmen, ihre Aufgaben, ihre Schwerpunkte zu setzen. So führt man übrigens auch eine Firma. Man sagt als Chef, und die Bürger, die sind in der Demokratie der Chef oder die Parlamentarier jetzt in einer parlamentarischen Demokratie, als Repräsentanten der Bevölkerung, sie sagen, nein, wir geben euch jetzt diesen Rahmen, wie der Verwaltungsrat dem Management einer Firma. Und dann muss sich aber das Management der Firma überlegen, wie sie die relevanten Leistungen ihrer Firma noch entsprechend stützen können. Und da muss man eben auch im Staat, in der Politik sagen, was sind die wirklich relevanten Leistungen. Aber sie müssen selbstverständlich dem Staat Mittel entziehen. Und wenn sie jedes Mal sozusagen Mehrwertsteuererhöhungen und solche Steuererhöhungen in Erwägung ziehen oder Abgabenerhöhungen, ja, weil es nicht möglich ist, die Ausgaben zu senken, dann sind sie in einer ganz gefährlichen Falle. Jetzt bin ich kein Experte des deutschen Staatshaushalts. Sie haben dort natürlich auch die Schwierigkeit bzw. das große Problem, dass sie viele gesetzlich zweckgebundene Ausgaben haben. Also der Spielraum, auch der Sparspielraum, ist nicht sehr groß. Putins Imperium zerfällt faktisch und die Lage wird sich verschlechtern, nicht verbessern. Das sagt der US-Diplomat Kurt Volker. Ja, im Sommer 1942 war die deutsche Wehrmacht auch noch der Überzeugung, dass man Stalins Armeen eigentlich geschlagen hätte. Ist dann ein bisschen anders herausgekommen. Russland wird immer unterschätzt vom Westen. Und ich höre jetzt seit Anbeginn dieses Krieges, Putin hat abgewirtschaftet. Putin ist da ein verrückter Diktator in seinem Corona-Bunker an diesem absurden Dreispringertisch, an diesem gewaltigen Tisch, das ist ein Verrückter, man hat ihn als krank beschrieben, der habe sie nicht mehr alle und der werde sowieso bald sterben und wenn er nicht stirbt, dann geht der Staat kaputt, es sei eine Palastrevolution im Gange, hat sogar ein Schweizer Hochschulprofessor gesagt, der sich da als Russland-Experte anpreist, hat alles nicht gestimmt. Ben Hodges, der damalige hochrangige General, sagte voraus, dass im Februar 23 die Stadt Mariupol von den Ukrainern zurückerobert würde. General Petraeus hat an einer öffentlichen Tagung in Berlin erklärt, Russland sei militärisch bereits geschlagen. Das war im Oktober 2022. Ich warne einfach davor, diesen Aussagen rückhaltlos Glauben zu schenken. Die Nachricht von Russlands baldigem Untergang war immer schon leicht übertrieben. Kann ja sein, dass es diesmal anders ist. Wir haben keine geheimen Informationen, aber doch auch Eindrücke und im Unterschied zu vielen meiner Kollegen rede ich ja auch mit Russen. Das ist ja verboten bei Ihnen. Da kommen Sie schon auf den Index, wenn nicht auf eine Sanktionsliste. Aber ich, Entschuldigung, als Schweizer lasse mir jetzt sicher nicht befehlen von einer EU oder sonst irgendjemandem, mit wem ich mich da zu unterhalten habe, um meine Arbeit zu erfüllen. Und selbstverständlich darf ich auch Gegensteuer geben. Ich darf auf den Pflichtverteidiger von Putin geben. Ich meine, jeder Schwerverbrecher hat einen Pflichtverteidiger in einem Prozess, das heißt nicht, dass man sich dessen Position zu eigen macht, aber wenn man diesen Konflikt ehrlich analysiert, ich habe es ja auch schon ein paar Mal versucht auf diesem Kanal, da muss man sagen, das Narrativ da in Europa ist einfach falsch. Das blendet das Wesentliche aus. Ohne die NATO-Osterweiterung gäbe es diesen Krieg nicht. Ob jetzt das unausweichlich war, ob Putin, wie er sagt, aus einem Akt präventiver Notwehr, aus der strategischen Defensive heraus in einen bereits laufenden Krieg eingegriffen hat, nämlich in einen Bürgerkrieg, der zugleich Brandbeschleuniger wie auch Ausdruck eben jener NATO-Einmischung in die Ukraine war, das bleibe dahingestellt. Aber ich kann Ihnen sagen, jedes Land, jede große Macht hätte so reagiert, wie es die Russen gemacht hätten in der gleichen Situation. Die Amerikaner haben es auch gemacht, als die Sowjets 1962 auf Kuba Atomraketen stationieren wollten. Im Gegenzug zu den amerikanischen Atomraketen in der Türkei drohte Kennedy mit einem Atomkrieg, hat gesagt, wenn ihr diese Raketen bringt, dann gibt es einen dritten Weltkrieg. Khrushchev hat die Raketen abgezogen, nachher hat auch Kennedy die Raketen abgezogen. Nun hat die NATO nicht gerade Atomraketen in der Ukraine platziert, aber sie sind in die Ukraine hineingegangen und Putin hat jahrelang gesagt, ja geht doch zurück, zieht euch zurück, geht weg. Aber anders als Khrushchev haben die Amerikaner eben immer weitergemacht, bis die Russen aus ihrer Sicht in einer unausweichlichen, in einer ausweglosen Situation waren und gesagt, so, jetzt lösen wir dieses für uns Sicherheitsproblem auf die militärische Art. Und sie haben dokumentiert, dass sie sofort an den Verhandlungstisch gegangen sind, bereits im April 22, war nicht der Fehler von Putin, dass es damals zu keinen Einigungen kam. Sie sind auch jetzt wieder am Verhandeln, erfreulicherweise in der Schweiz, das hätte ich nicht gedacht. Ist im Grunde ein ungerechtfertigter Lohn für die Außenpolitik unseres Bundesrats, der sich sehr neutralitäts brecherisch verhalten hat. Aber schön, dass jetzt diskutiert wird und zum Glück haben da die Amerikaner und die Russen die Regie und nicht die Europäer. Wenn also Kaja Kallas, von der Leyen, Merz, Macron, Starmer da den Takt angeben, diktieren würden, dann müsste man in Europa wieder anfangen, Luftschutzkeller auszuheben. Also, aufgepasst mit diesen Einseitigkeiten gegen Russland. Dann sagt Ben Hodges, den ich gerade angesprochen habe, der Fehlprognostiker vom Dienst, bin mir ziemlich sicher, dass Kaliningrad in den ersten 24 Stunden ausgeschaltet wäre. Also jetzt hat man hier in der Welt einen Stichwortgeber gefunden, der auch ganz genau zu wissen glaubt, wann die Russen Europa angreifen, der diese Kriegshysterie schürt. Und da sage ich Ihnen, diese Politik ist eine Katastrophe für Europa. Ist eine Katastrophe. Diese Kriegshetzerpolitik ist eine Katastrophe. Hören wir auf damit? Hört man auf damit? Beginnen wir, ich kann nicht wir sagen, wir sind ja nicht beteiligt als Schweizer, aber man muss wieder zurückkehren zu einer realistischen Betrachtung. Kriege sind schlimm, aber was nützt dieses Gejammer, dieses Moralisieren, diese Klageorgien, die da gefeiert werden, diese Anprangerungen, nützt doch überhaupt nichts. Sondern man muss sich fragen, wie beenden wir den Krieg? Gewinnen wir ihn? Marschieren wir ein mit unseren Soldaten? Brechen wir Russland das Genick? Riskieren wir einen Weltkrieg? Ja gut, wenn man das machen will, dann soll man es machen und dann kann man ja wieder die Erfahrungen wiederholen, die man schon in zwei zwei Angriffen auf Russland gemacht hat, sowohl Napoleon wie auch Hitler. Und wenn man das nicht hat, wenn man diese Kraft nicht hat, den anderen niederzuwerfen, ob jetzt das gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja oft eine Frage der schieren Macht. Kriege können eine Eigendynamik entwickeln. Ja, wenn man diese Macht nicht hat, dann musst du verhandeln. Und dann musst du die Amerikaner unterstützen. Zum Glück haben wir die Amerikaner, zum Glück haben wir da noch besonnene Leute im Westen, die diese fürchterliche Packeis- und Blockadepolitik aufgebrochen haben. Fürchte, noch nicht alle im Land haben die Ernsthaftigkeit der Lage begriffen. Wolfgang Bosbach, CDU-Urgestein mit klaren Aussagen in der Welt. Mehr als 80 Filmschaffende sind entsetzt über Schweigen der Berlinale zum Gaza-Krieg. Für mich auch immer so etwas Lächerliches. Nichts gegen Schauspieler, die haben großartige Fähigkeiten, einige von ihnen, aber Entschuldigung, deshalb bist du jetzt noch nicht ein Politexperte und auch kein Moralweltmeister. Und dieser permanente politische Gesinnungszwang, das hat etwas Totalitäres, das ist undemokratisch, weil man andere Leute zwingt, in Konflikte sich einzumischen, Bekenntnisse abzugeben. Und wer das nicht macht, der wird hier an den Pranger gestellt. Also solche Leute würde ich gar nicht mehr einladen an die Berlinale, die sollen zu Hause bleiben. Und man kann doch solche Filmfestivals nicht einfach missbrauchen als Propagandaplattform. Ist doch egal für was, weder für die eine noch für die andere Seite. Das ist ein Filmfestival. Und wenn es einen Film über den Gaza-Streifen gibt, dann gibt es halt einen. Dann kann man ja in dem Zusammenhang diskutieren. Aber diese Bekenntnisse, diese Symbolpolitik, das finde ich nicht gut. Zurück bleibt ein Gefühl politischer Ausweglosigkeit. Die Merz-Regierung ist unbeliebter als die Ampel. Das muss man zuerst einmal fertigbringen. Erst das Ende des moralischen Absolutismus bringt Deutschlands Stärke zurück, hofft Ulf Poschardt. Der moralische Absolutismus ist ein schönes Wort und er hat hier zweifellos recht. Dieser Absolutismus ist das große Problem. Wenn jemand sagt, das ist absolut richtig oder darüber kann es absolut keinen Zweifel haben, dann wissen Sie, ein Gespräch lohnt sich nicht. Oder Sie müssen erst richtig voll all in, Ganzkörperkontakt in das Gespräch einsteigen. Der Mensch hat einfach gar nicht die Fähigkeit, irgendetwas Absolutes zu machen. Das Maß des Menschen ist gelegentlich das Unmaß, aber immer eben auch das relative Maß. Und das Absolute liegt nicht drin. Und deshalb ist dieser Ausdruck, der moralische Absolutismus, sehr richtig. Das ist zutiefst undemokratisch, das hat etwas Totalitäres, das ist halt etwas Gefährliches und es ist richtig, dass jetzt auch in deutschen Zeitungen allmählich angefangen wird. Aus meiner Sicht ein Lichtblick, dass jetzt auch renommierte Mainstream-Zeitungen hier andere Akzente setzen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ein paar Gedanken, Kontemplationen und vielleicht auch Abschweifungen am frühen Morgen. Möglicherweise sind Sie mir bis hierhin gefolgt. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie entspannt, bleiben Sie neugierig und bleiben Sie uns gewogen.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.